alle können jetzt nachgucken und man muss dafür eben auch keinen biografischen Bezug selbst haben. Also das ist erstmal frei verfügbares Wissen, wer war NSDAP-Mitglied, wenn man denn den Namen weiß und vielleicht noch das Geburtsdatum. Also auch das Ende einer Geheimniskrämerei. Und gleichzeitig kann man natürlich sagen, wäre Deutschland jetzt der vielbesagte Erinnerungsweltmeister, ne, hätten wir die Vergangenheit so gut aufgearbeitet, dann wären diese Recherchetools natürlich auch völlig uninteressant 2026. Deswegen glaube ich, es muss eigentlich Teil jeder Auseinandersetzung jetzt sein, sich die Frage zu stellen, warum wusste man das eigentlich bis jetzt nicht? Warum hat die Verdrängung so lange angehalten?
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Johannes Spohr über die NSDAP-Mitgliederpartei und ihre Bedeutung für historische Recherchen. Anlass unseres Gesprächs ist die Online-Stellung dieser Kartei und auch die Verfügbarkeit über Online-Zugriffe wie bei Spiegel und der Zeit. Zunächst erklärt Johannes, wie die Kartei seit den 1920er Jahren entstand, welche Informationen sie enthält und auf welchen Wegen sie dann nach 1945 in die archivalische Überlieferung gelangte. Danach ordnet er ein, wie vor und nach der Online-Stellung der Bestände recherchiert werden konnte und welche Probleme sich jetzt aus der Digitalisierung, den KI-gestützten Suchwerkzeugen und auch der lückenhaften Überlieferung ergeben können. Abschließend beschreibt er dann, was so ein Eintrag in die NSDAP-Mitgliederkartei aussagt, was daraus aber auch nicht geschlossen werden kann und warum für eine belastbare familiengeschichtliche Recherche weitere Quellen wie etwa die Arbeit im Bundesarchiv notwendig bleiben. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Ganz wichtig ist dabei die Folge, die ich mit Johannes schon einmal gemacht habe. Da ging es darum, die eigenen Vorfahren in der Wehrmacht zu recherchieren. Ich danke hier Johannes noch einmal dafür, dass er so kurzfristig für ein Interview zur Verfügung stand. Wer mehr von seiner Arbeit sehen will, sollte in den Shownotes den Link zu Present Past folgen. Das ist der Recherchedienst, den Johannes zur Aufarbeitung von NS-Vergangenheit in Familien betreibt. Damit genug der Vorrede. Ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juni 2026.
Spätestens im Januar 2026 haben die National Archives in Washington die Mitgliederkarteien der NSDAP online gestellt, also die GAU-Kartei und die Zentralkartei. So ganz klar ist mir nicht, wann das passiert ist, vielleicht schon Ende Dezember, Anfang Januar. Und im März 2026 gab es dann den ersten Artikel im Spiegel, in dem darauf Bezug genommen wurde. Und das hatte massive Zugriffe, also eine Überlastung der Server in Washington zur Folge. Viele haben dann da offenbar nachgeschaut, wer war NSDAP-Mitglied. Wobei da gar nicht so ganz klar ist, wer hat da eigentlich wonach recherchiert, mit welchem Anlass. Es wurde sehr schnell medial auch sehr verengt auf die eigene Familie sozusagen. Aber ganz klar war das erstmal, glaube ich, nicht, auch was eine Überlastung der Server eigentlich bedeutet in Washington. Viele haben dann vermeintlich anonym dort recherchiert, haben sehr viel Aufwand betrieben, wie ich sagen würde. Also haben auch VPNs installiert, haben, weil die Server überlastet waren, nachts recherchiert, haben Verwandte gefragt, wie hieß denn nochmal jemand, wann war der geboren. Also es sind auch soziale Prozesse dabei entstanden, würde ich sagen. Es wurden Ergebnisse zurückgetragen in den Familien. Ja, und das Ganze, sagen, baut, glaube ich, auf einem Interesse, das in den letzten Jahren schon gewachsen ist an dem Thema NS-Familiengeschichte. Also es ist eine wachsende Minderheit, die sich dafür interessiert. Und das hat, glaube ich, auch einfach mit der Zeit, in der wir leben, zu tun, mit dem Übergang von einem kommunikativen Gedächtnis Dann kulturellen Gedächtnis, also die Archive werden immer wichtiger, weil man eben niemanden mehr befragen kann, der oder die dabei war. Und gleichzeitig gibt es eben so etwas wie eine Archivangst, die allgemeiner Natur ist, aber auch spezifische Bedeutung hat, nochmal in Deutschland vor dem Hintergrund der NS-Geschichte. Und natürlich schreitet gleichzeitig auch die Digitalisierung immer weiter voran. Und letztendlich war diese Online-Stellung vor allen Dingen ein Ausdruck dessen, glaube ich, dass in den National Archives einfach nach und nach die Bestände online gestellt werden. Das ist natürlich nicht die erste Runde der Diskussion um die NSDAP und Mitgliedschaften in der NSDAP und ihre Bedeutung. In den 2000er Jahren wurde etwa über die Mitgliedschaften von Martin Walser oder Siegfried Lenz diskutiert, zuletzt auch über die des Surkamp-Verlegers Siegfried Unseld.
Bevor wir gleich noch über die Analyse und auch diese Zugangsmöglichkeiten sprechen, gehen wir erstmal historisch zurück und schauen uns an, wie ist diese Kartei überhaupt entstanden und wie ist sie dann in Washington gelandet, sodass sie digitalisiert im Internet erscheinen konnte. Also fangen wir ganz vorne an, in den 20er Jahren. Wie entsteht diese NSDAP-Mitgliederkartei?
Die NSDAP-Mitgliederkartei wurde in der Form seit 1925, also mit der Neugründung der NSDAP, nach ihrem zeitweiligen Verbot geführt. Und man muss dazu sagen, von Anfang an waren ja bestimmte Personengruppen ausgeschlossen von der Aufnahme in die NSDAP. Also es galt für alle sogenannten Reichsdeutschen, die konnten beitreten und sie sollten wirklich seine sogenannte arische Abstammung haben. Also viele fielen da schon mal raus und es gab dann bestimmte Konjunkturen der Beitritte. Also um 1930 herum stieg die Mitgliederzahl sehr stark an mit den ersten Wahlerfolgen der NSDAP auch. Und wie wir wissen, haben 1933 sehr, sehr viele Menschen eintreten wollen in die NSDAP mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten, was dann auch dazu geführt hat, dass eine Mitgliedersperre eingeführt wurde zum 1. Mai 1933, die dann sukzessive gelockert bzw. aufgehoben wurde ab 1937. Also es gab sehr viele verschiedene Zeitpunkte mit bestimmten Einschränkungen und Wiederöffnungen. Ja, in der Partei sprach man auch von sogenannten Märzgefallenen, also den Opportunisten, die dann 1933 beitreten wollen. Und man verwehrte sich sozusagen derer, also man sagte selbst, die Partei muss immer die Auslese des Volkes bleiben und man solle sozusagen bei der Aufnahme von Mitgliedern vorsichtig sein. Man nannte die dann teilweise Spießer oder Bonzentypen, die charakterlich mangelhaft und eigennützig seien. Die wollte man eben fernhalten oder wieder ausscheiden, wie man sagte. Der eigene Anspruch war eher elitär als der einer reinen Massenorganisation. Also man wollte eine Partei aktiver Nationalsozialisten sein. Die Interessierten sollten sich eigenständig um die Aufnahme bemühen und dem Anspruch sogenannter nationalsozialistischer Kämpfer genügen. Es galt prinzipiell das Prinzip der Freiwilligkeit. Das hatte auch Rudolf Hess 1937 nochmal sehr stark betont. Also er sagte da, ein Zwang oder Druck der Partei beizutreten darf unter keinen Umständen ausgeübt werden. Der Grundsatz der Freiwilligkeit als eins der wertvollsten und wesentlichsten Merkmale der Bewegung muss vielmehr voll aufrecht erhalten werden. Auch wenn die Partei die Freiwilligkeit betonte, gab es natürlich so etwas wie sozialen Druck, vor allen Dingen in bestimmten Berufssparten. Es gab bestimmte Berufsgruppen, die besonders häufig in der Partei anzutreffen waren, also Lehrer, Beamte des öffentlichen Dienstes allgemein, Juristen, Ärzte, und andere akademische Berufsgruppen auch. Die NSDAP unterschied organisatorisch zwischen Gliederungen, die sie hatte, angeschlossenen Verbänden und betreuten Organisationen. Also zu den Gliederungen gehörte dann die Sturmabteilung SA, die Schutzstaffel SS und einige weitere Gliederungen, wie auch die Hitlerjugend. Und im Gegensatz zu den Gliederungen besaßen die angeschlossenen Verbände der Partei, also das Frauenwerk zum Beispiel, die Deutsche Arbeitsfront und so weiter, eben eine eigene Rechtspersönlichkeit und eigenes Vermögen. Und Ziel war es, alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, also auch ideologisch, zu durchdringen und die Menschen entsprechend zu organisieren. Zuletzt waren 2/3 der Deutschen in den Gliederungen und angeschlossenen Verbänden der NSDAP organisiert. Und am Ende des Zweiten Weltkriegs lag der Mitgliederbestand der NSDAP bei ungefähr 8,5 Millionen. Ja, es gehörten dann auch 1939, das muss man glaube ich auch immer dazu sagen, auch 12 Millionen Frauen mindestens einem der zahlreichen NS-Verbände an. Und ja, sie stabilisierten damit auch das NS-System. Diese Karteien, also die Zentralkartei und die Gaukartei, das sind zwei verschiedene Karteien der NSDAP, haben sozusagen die angeordnete Vernichtung überstanden. Also es gibt diese Geschichte von dem Papiermüller Hans Huber, dem die zur Vernichtung übergeben wurden im April 1945. Und es wird gesagt, der habe das dann nicht ausgeführt und eben ausgeharrt, bis die Amerikaner da waren. Und deswegen haben wir heute überhaupt Zugriff auf diese, oder sind die überhaupt erhalten geblieben, diese Karteien. Die wurden dann von den Amerikanern, die sie aufgefunden haben, auch neu sortiert. Also diese Ortsgruppenkartei wurde nach Namen geordnet und das wohl auf Zuruf, weshalb wir heute auch da einige Hürden haben mit der Ordnung der Kartei. Und ja, man muss dazu sagen, diese NSDAP-Karteien waren auch nur ein Teil von den Dokumenten, die die Amerikaner und die anderen Alliierten eben aufgefunden haben, und Teil des dann entstandenen Berlin Document Center, wo eben nicht nur die Mitgliederkarteien der NSDAP, also ungefähr 12,7 Millionen Karteikarten, enthalten waren, sondern auch Parteikorrespondenzen, Personalakten des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS, Personalunterlagen von SS-Angehörigen, aber auch von SA-Angehörigen und weitere Dokumente. Und es wurden in den Anfangsjahren dann zahlreiche Dokumente aus ihrem ursprünglichen Entstehungszusammenhang gerissen und in andere Akten einsortiert. Und das hat eben dazu geführt, dass viele Bestände heute sogenannte Mischprovenienzen enthalten. Die Dokumente im Berlin Document Center waren dann in darauffolgenden Jahrzehnten in die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und der BRD eingeflochten. Alle Beteiligten waren sich darüber bewusst, was für eine politische Sprengkraft darin enthalten war. Es gab also eine eigene politische Geschichte der BDC-Dokumente, auf die ich hier nur am Rande eingehen kann. Die Interessen waren dabei jedenfalls kaum auf einen Nenner zu bringen. Interessant ist, dass die US-Regierung ab 1967 mit der BRD über die Übernahme dieser BDC-Bestände verhandelt hat und lange eben erfolglos. Also das hat auch Daniel Simon, der Direktor des BDC, 1978 kommentiert. Er sagte nun, ich denke, eine Menge Leute sind noch sehr lebendig, die Mitglieder der SS oder der Partei waren. Brächte man ihre Namen in Verbindung mit ihren Aktivitäten, so würden sie und die deutsche Regierung in Schwierigkeiten kommen. Schließlich hat aber 1994 mit dem Abzug der letzten alliierten Truppen aus Deutschland das Bundesarchiv diese Dokumente übernommen, und seitdem lässt sich in denen mit gewissen Einschränkungen auch recherchieren. Und nun hat sozusagen einige Jahre später, 2026 und 81 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus, da sehr viel Aufruhr gesorgt, dass diese NSDAP-Kartei offensichtlich besteht und dass man auf sie zugreifen kann. Vielleicht noch ein paar Worte, was denn eigentlich auf diesen Karteikarten enthalten ist, also was man dem entnehmen kann. Das ist erstmal natürlich der Name der Person, vielleicht auch der Beruf, der Wohnort, vielleicht auch mehrere Wohnorte, wenn die gewechselt wurden. Eventuell auch ein Bild der Person, meistens wenn ein Parteibuch ausgehändigt wurde. Und dann ist natürlich das Beitrittsdatum abzulesen. Das ist natürlich auch besonders interessant. Also wenn jemand dann zu diesen bestimmten Daten, also um 1930 herum beigetreten ist, vielleicht sogar schon früher, ist das natürlich sehr interessant. Aber auch vor 33 ist dann immer, ja, sagen, interessant. Und prinzipiell bedeutet natürlich diese Karteikarte, dass jemand Parteimitglied war. Das heißt, die entsprechende Person ist zur Ortsgruppe gegangen, hat dort einen Antrag ausgefüllt auf Mitgliedschaft. Und der Ortsgruppenleiter hat darüber dann beschieden und in dem Fall dann positiv beschieden. Und somit wurde jemand dann Mitglied und ja nominell auch Mitträger, Trägerin des NS-Systems. Es gibt darüber hinaus einige zeitgenössische und auch spätere Eintragungen, zu denen das Bundesarchiv auch ein Abkürzungsverzeichnis bereitstellt.
Jetzt hast du eben gesagt, es gibt die Zentralkarteien, es gibt die Ortsgruppen- oder Gaukarteien. Ist das doppelte Buchführung? Also steht die da zweimal in dieser Kartei drin oder warum gab es da diese Trennung?
Ja, tatsächlich sind das zwei parallel geführte Systeme gewesen, die dann aber in München im sogenannten Braunen Haus gelagert waren. Also man hat eben ja eine Kartei geführt nach Ortsgruppen und eine nochmal ja als Zentralkartei. In die Zentralkartei sind aber auch nicht alle aus den Ortsgruppen aufgenommen worden. Und manche haben dann eben auch in beiden Karteien eine Karteikarte tatsächlich, ja.
Die NSDAP-Mitgliederkarteien sind ja keine plötzlich aufgetauchte geheime Quelle. Wie konnte man da rankommen, wenn man jetzt vor 2026 recherchieren wollte, ob, ich glaube, das ist ja das, was du eben angedeutet hast, war der Uropa in der NSDAP? Wie konnte man das davor rausfinden?
Ja, also grundsätzlich konnte und kann man beim Bundesarchiv einen Antrag stellen. Also man kann eine formlose E-Mail ans Bundesarchiv Lichterfelde richten mit der Bitte, das zu recherchieren, ob eine bestimmte Person, also Verwandter, Verwandte Mitglied der NSDAP war. Man muss dann einen Benutzungsantrag ausfüllen, der ist zweiseitig und eigentlich relativ übersichtlich. Da kreuzt man dann genealogische Forschung, Genealogie an für private Zwecke und schickt das per E-Mail ans Bundesarchiv und man muss dann bestimmte personenbezogene Schutzfristen einhalten. Das heißt, die gelten eigentlich immer 100 Jahre nach Geburt einer Person oder 10 Jahre nach Tod einer Person. Das heißt, in den allermeisten Fällen ist es abgelaufen und man muss dann keinen zusätzlichen Antrag mehr ausfüllen. Also da reicht dieser Benutzungsantrag und ja, das ließ sich eigentlich in den letzten Jahren auch sehr niedrigschwellig schon machen und man kann dort natürlich auch noch viel mehr herausfinden als die alleinige Mitgliedschaft in der NSDAP. Da liegen diese ganzen Berlin Document Center Dokumente und natürlich noch viel mehr.
Jetzt ist natürlich die Frage, warum diese Archive so Jetzt ist natürlich auch die Frage, warum diese Digitalisate so begehrt sind. Und jetzt, wenn du sagst, man muss dann für so eine einzelne Anfrage ein zweiseitiges Dokument ausfüllen, wie lange hat denn das gedauert, bis dann die Antwort vom Bundesarchiv kam und hat das vielleicht auch was gekostet, da eine Anfrage zu machen?
Ja, also in der Regel dauert das so 4 bis 8 Wochen, bis man da Auskunft bekommt und man bekommt auch dann diese Karteikarte in Farbe direkt zugeschickt. Also das ist eigentlich relativ komfortabel. Beim Bundesarchiv gibt es natürlich Gebühren, die da im Zweifelsfall anfallen, die bei 20 Euro die Stunde liegen. Und das ist jetzt für so eine private Recherche in der Regel irgendwas zwischen 5 und 20 Euro. Das wird pro Viertelstunde abgerechnet. Und es kommt dann etwas darauf an, ob man jetzt über mehrere Personen anfragt oder nur über eine oder zwei. Aber die Kosten sind jetzt nicht besonders hoch in der Regel. Die sind natürlich grundsätzlich vorhanden.
Schilder mal, wie das bei mir ablief. Ich habe auch von diesem Archiv der USA gehört, bin auf diese Webseite gegangen und erstmal muss man hinter diese Logik kommen bei diesem USA National Archives. Man gibt da ja was in die Suchmaske ein, man bekommt ja erstmal eine Mikrofisch-Digitalisat angezeigt und da muss man ja darin ja nochmal die Karte finden, die man eigentlich gesucht hat. Und das ist gar nicht so einfach, dahinter zu steigen. Aber dann konnte ich relativ schnell, ich habe natürlich so erstmal die Namen der Urgroßväter eingegeben und dann ist mir auch eingefallen, ich könnte ja auch mal so die häufigen Nachnamen aus dem Dorf und dann habe ich auch den Namen des Dorfes, wo ich herkomme, auch eingegeben und man findet eigentlich immer was. Also das heißt, man findet ja dann doch da viel schneller und auch dann kostenlos die Informationen, die man vorher beim Bundesarchiv nicht kriegen konnte, eben auch wahrscheinlich, wenn du sagst, genealogische Forschung, wenn ich jetzt, keine Ahnung, den Namen der Nachbarsfamilie angebe, die mit mir nicht verwandt sind, dann wird mir wahrscheinlich auch die Auskunft dann im Bundesarchiv verweigert.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass man auf jeden Fall verwandt sein muss, um jetzt eine genealogische Forschung zu machen. Das heißt, im Benutzungsantrag unterschreibe ich, dass ich mit den Personen verwandt bin, über die ich da anfrage. Viele tragen ja auch gar nicht mehr denselben Namen wie die Personen, über die sie recherchieren. Ja, und dann wird einem das eben beantwortet, aber das stimmt natürlich. Also über alle Personen kann man dann nur recherchieren, wenn man einen bestimmten wissenschaftlichen Antrag stellt und nicht einen privaten genealogischen. Das ist auch tatsächlich eine der neuen Qualitäten der Nutzung in den National Archives, dass man eben so eine ortsbezogene Recherche machen kann, dass man, wenn man aus einem kleinen Ort zum Beispiel kommt, sieht, wer war denn da alles Mitglied. Man kann Firmen angeben und andere Geburtsdaten zum Beispiel, also viele andere Faktoren. Das ist schon sehr interessant und das ist auch für die Wissenschaft eine neue Art von Nutzung, die ja, die sozusagen neu ist. Und das geht jetzt bei den Tools, die die großen Medienhäuser teilweise anbieten, eben auch. Ich glaube, interessant ist eben, wie es jetzt weitergeht mit der digitalen Bereitstellung. Also ob zum Beispiel diese anderen Bestände aus dem Berlin Document Center, zum Beispiel die SS-Offiziersakten, auch online gestellt werden in Washington. Und das Bundesarchiv hat auch schon verkündet, dass sie da auch sozusagen nachziehen wollen, also dass sie die NSDAP-Kartei irgendwann dann auch online stellen wollen. Das können die eben nur nach Bundesarchivgesetz. Das heißt eben, wenn diese personenbezogene Schutzfristen komplett abgelaufen sind, 100 Jahren beziehungsweise 10 Jahre nach Tod. Diese Schutzfristen lassen sich natürlich in Frage stellen und sie wurden auch in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder öffentlich diskutiert.
Ich glaube, wir haben auch noch gar nicht erwähnt, wie viele Karten, wie viele Datenpunkte es eigentlich sind, die da online gestellt wurden.
Ja, also das sind insgesamt 12,7 Millionen Karteikarten, die es da gibt, die in den National Archives online gestellt wurden. Und das sind ja auch alle, die existieren. Also man muss ja mal dazu sagen, die NSDAP-Karteikarten sind nicht vollständig überliefert. Man geht davon aus, das ist so maximal 90% sind, vielleicht auch etwas weniger. Da ist aber auch gar nicht genau klar, auf welchen Schätzungen sich das bezieht. Aber es ist sozusagen für jede Mitgliedsnummer in der NSDAP ist nur einmal vergeben worden. Das heißt, ja, wenn jemand ausgetreten ist, wieder eingetreten ist, hat er eine neue Karte bekommen zum Beispiel. Und das sind natürlich auch alle aus der Zentralkartei und der Ortsgruppenkartei, die da online gestellt sind. Und in den National Archives muss man sozusagen nicht an dieses Bundesarchivgesetz halten. Das heißt, es sind auch alle Personen, die dort enthalten sind, dort auch mit online enthalten, ja.
Jetzt sind diese Karteikarten ja handschriftlich oder im besten Fall mit der Schreibmaschine ausgefüllt. Wie kann man jetzt da digital drin recherchieren? Wie wurden diese Daten aufbereitet?
Also man muss jetzt erstmal dazu sagen, dass man die verschiedene große Medienhäuser, also die Zeit und der Spiegel, ja verschiedene Recherche-Tools jetzt anbieten. Was die gemacht haben, ist, sie haben sich von den National Archives, die ja diese Daten bereitgestellt haben, die besorgt, die sich lokal gespeichert und die dann mit einer KI-Anwendung bearbeitet, um die eben einfacher bereitstellen zu können, so dass man eben einfach nur nach Namen darin suchen kann. Und nach anderen Faktoren natürlich auch. Diese Recherchetools von Spiegel und Zeit befinden sich ja jeweils hinter Paywalls. Das heißt, man muss ein Abonnement abschließen, um dort recherchieren zu können. Das ist also eine Monetarisierung von Dokumenten, die Archive bereitgestellt haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch immer auf die Arbeit dieser Archive hinzuweisen und auch unter welchen Bedingungen die stattfinden.
Als Historiker und vor allem als jemand, der viel mit solchen Quellen gearbeitet hat, ist das ein sinnvoller Vorgang, eben diese großen Datenmengen erst einmal so zu dumpen, wie das die National Archives gemacht haben und dann eben dann noch mit einer KI-Analyse. Ich meine, das Thema KI ist ja ein unglaublich kontroverses Thema und wir müssen vielleicht auch gleich mal drüber sprechen, was da genau an Analyse dahinter lief, aber ist es sinnvoll, was da passiert ist, diese Daten einerseits so zur Verfügung zu stellen und andererseits dann eben ja mit einer Spezialanalyse dann eben eine Datenbank zu stellen, die dann auch durchsuchbar ist?
Ja, also erstmal ist das natürlich grundsätzlich ein fragmentarischer Quellenbestand. Also man braucht, um die zu analysieren, Methodenkenntnis, Kontextualisierung, kritische Reflexion und so weiter. Und es wurde jetzt, sagen wir medial, da schon sehr viel suggeriert in den letzten Wochen. Also die Zeit hat getitelt, jetzt liegen alle Fakten offen. Der Spiegel hat getitelt, finden Sie heraus, was Ihre Familie unter Hitler getan hat. Und man kam dann eben auch vor allen Dingen auf diese Karteikarten Man muss dazu sagen, die Medien haben da ja eine Kopie von einer Kopie angelegt. Also die Originale liegen ja im Bundesarchiv seit 1994 und das, was in Washington liegt, ist ja eine Kopie davon. Und jetzt gibt es sozusagen die Kopie der Kopie, die dann mit KI bearbeitet wurde. Dann wurden wieder bestimmte Geburtenjahrgänge, also 1926, 27, 28, rausgenommen, um sich wieder an diese personenbezogenen Schutzfristen in Deutschland zu halten. Und es gibt natürlich auch keine Verweismöglichkeit, also keine Signatur zum Beispiel, mit der man auch wissenschaftlich arbeiten könnte, dass man sagt, darauf beziehe ich mich. Und man musste auch dazu sagen, dass diese durch KI aufbereiteten Suchtools nicht ganz so gut funktionieren. Das heißt, immer wieder berichten auch Kolleginnen und Kollegen davon, dass ja Mitglieder, die eine Karteikarte haben, da nicht auftauchen. Das ist mir auch selber so ergangen bei einem kurzen Test. Und die funktionieren eben unterschiedlich gut. Aber man kann sich nicht so ganz darauf verlassen. Hinzu kommt, dass da teilweise die Bilder, ich habe vorhin gesagt, es gibt eben bestimmte Karteikarten mit Bilder der Mitglieder, die dann teilweise auch fehlen. Ja, und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wie sinnvoll das ist. Die werden, also der Spiegel sichert sich da auch durchaus ab und sagt, das ist keine perfekte Suche sozusagen und das wird auch weiterentwickelt. Die Frage ist für mich nur, wer recherchiert da vielleicht in einem halben oder in einem Jahr nochmal, wenn er oder sie die Verwandten dort nicht gefunden hat und wie verantwortungsvoll ist das sozusagen mit diesem zeitlichen Druck, das einfach so zu bereitzustellen. Denn ja, also meiner Auffassung nach gibt es diesen zeitlichen Druck eigentlich nicht. Wir sind jetzt 81 Jahre nach Kriegsende und wenn man das sozusagen bis heute nicht so interessiert hat, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, ein bisschen noch damit zu warten und vielleicht die Zeit bis dahin zu nutzen, sich die Frage zu stellen, warum die Gesellschaft sich eigentlich so lange nicht dafür interessiert hat. Der Spiegel hat jetzt auch anders als die Zeit noch einige weitere Quellen mit verlinkt. Also da sind einige Entnazifizierungsakten aus Landesarchiven mit vermerkt und auch Urteile in Kriegsverbrecherprozessen und auch Listenträger des Goldenen Parteiabzeichens und biografische Einträge aus Wikipedia. Das ist aber auch alles sehr fragmentarisch, muss man sagen. Also das ist jetzt insgesamt einfach nichts, um das so runterzubrechen, was eine gründliche Recherche ersetzt. Es kann vielleicht aber auch ein Auftakt für Recherchen sein, wie es ja vielfach jetzt in den letzten Wochen tatsächlich war. Diese Recherchetools sind also eine Art gesellschaftliches Experiment zurzeit, für das die daran Beteiligten bezahlen.
Ich habe halt einfach auch nur die Gedanken im Kopf, dass wenn wir jetzt diese Karteikarten nehmen und ich weiß auch nicht, in welcher Qualität die dann gescannt und digitalisiert wurden, also allein die Tatsache, ich stelle mal in Frage, ob so eine OCR, so eine Optical Character Recognition, Sütterlin-frei, fehlerfrei lesen kann. Also wir können ja gar nicht abschätzen, wie viel von dem, was da steht, steht da wirklich und was ist falsch gelesen und was ist gar nicht erkannt, oder?
Genau, also man sollte sich darauf nicht verlassen. Deswegen empfehle ich auch zum jetzigen Stand immer eine Anfrage beim Bundesarchiv oder eben die etwas knifflige Recherche in den National Archives, auch wenn man sich da so durchklicken muss und auch durch die Rollen scrollen muss. Letztendlich sind es zumindest die tatsächlichen Dokumente, auf die man dann kommt. Ne? Und man kann sich etwas besser drauf verlassen. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass ich davon abrate, sich nur auf das zu beziehen, was schon online ist. Denn die allermeisten historischen Quellen sind eben heute nicht online. Ne? Und wie gesagt, das kann ein Auftakt für eine Recherche sein, aber viele Bereiche auch der NS-Gesellschaft werden durch die online verfügbaren Quellen gar nicht abgebildet. Ne? Und deswegen sollte man da auf jeden Fall immer auch noch weitermachen, denke ich, ja.
Und auf der anderen Seite, das weiß jeder, der öfters mal mit KI-Tools arbeitet, die sind auch fehleranfällig. Auf der einen Seite werden Dinge übersehen und nicht beachtet. Andererseits, auch das ist ja ein bekanntes Problem, werden Informationen herbei halluziniert, die gar nicht existieren. Gibt es da genauere Infos, wie und mit welchen KI-Tools Zeit und Spiegel und so weiter auch gearbeitet haben?
Ich bin selber kein Experte für KI, aber natürlich ist die Nutzung grundsätzlich umstritten und es ist, soweit ich weiß, ja auch nicht ganz klar, welche Anwendungen wie genutzt wurden. Es wurden Handschriften versucht zu entziffern und es sind natürlich viele unterschiedliche Handschriften. Klar ist, diese Anwendungen sind bisher offensichtlich fehleranfällig. Mein Kollege Martin Winter hat einen Artikel dazu geschrieben, in dem er auch anhand seiner eigenen Recherche über die, das Unternehmen HASAG in Leipzig, da bestimmte Personen recherchiert hat und eben auch zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es ja nicht durchgehend gut funktioniert. Aber ja, da kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen darüber hinaus. Ja.
Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, was diese Mitgliederkartei aussagen kann oder nicht. Und wenn ich jetzt meinen Urgroßvater da suche und dann finde ich ihn, ich bin mir auch sicher, dass er es ist, weil die Adresse passt, vielleicht kenne ich das Geburtsdatum, das passt. Alles, was ich ja dann weiß, ist, der war in der NSDAP. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wie lange, ich weiß nicht, ob er vorher, währenddessen, nachher Täter war oder ob er auch, wenn ich ihn nicht finde, kann er trotzdem Täter gewesen sein, ohne in der Partei gewesen zu sein.
Ja, absolut. Also erstmal ist natürlich da auch wieder wichtig, dass es lückenhafte Überlieferungen gibt. Ne? Also dass man sich bei einem Nichttreffer natürlich auch nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass jemand nicht doch Mitglied war. Und dann kommt es natürlich auch immer ein bisschen auf die Fragestellung an, die man selber hat. Aber natürlich lässt sich anhand dieser Karteikarte vieles gar nicht rekonstruieren, vor allem nicht dazu, wie eine Person denn gehandelt hat, darüber hinaus. Also ob sie zum Beispiel in der Partei eine aktive Rolle eingenommen hat, ob sie ein Amt inne hatte, also ob jemand zum Beispiel Zellenleiter war oder Blockwart oder Kassenwart oder ähnliches in der Partei. Und auch wie, ja, warum eine Person vielleicht beigetreten ist, warum nicht, alles das lässt sich natürlich schwer, ja, oder gar nicht damit rekonstruieren. Das heißt, da sind weitere Recherchen nötig und es lässt sich ganz häufig generell nicht lückenlos rekonstruieren, wer wann was getan hat. Vor allen Dingen auch keine individuelle Beteiligung an NS-Gewalt zum Beispiel. Und am allerschwierigsten ist natürlich jetzt auf das Innenleben einer Person schließen zu wollen. Also ja, wie hat jemand gedacht und gefühlt und warum hat jemand bestimmte Schritte vollzogen oder nicht? Das ist ja in der Gegenwart schon schwierig und historisch ist das dann nochmal komplizierter zu rekonstruieren. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass längst nicht alle NS-Täterinnen, Täter Mitglied der NSDAP waren und dass es natürlich genauso NSDAP-Mitglieder gab, die ansonsten sich nicht haben viel zu Schulden kommen lassen. Also das lässt sich nicht in eins setzen. Es gibt viele Wehrmachtsoffiziere und andere, die im Vernichtungskrieg in der Sowjetunion beteiligt waren, aber eben kein Parteimitglied waren. Also es gab mal eine Stichprobe aus einer Infanteriedivision der Wehrmacht, danach waren so knapp 35% dieser Soldaten aus der Division in einer NS-Organisation, davon 36% SA und nur 3,7% waren in der NSDAP. Oder wenn wir jetzt auf die oberen Ränge gehen, Erich von Manstein, Generalfeldmarschall der Wehrmacht, war mitverantwortlich für Kriegsverbrechen im Osten Europas und nie NSDAP-Mitglied. Also gerade unter diesen Verantwortlichen der Wehrmachtsverbrechen gab es wirklich einige, die kein Parteimitglied waren. Und es waren eben eher Menschen, die aus einer bestimmten militärischen Tradition heraus sich radikalisierten. Und sie waren zwar nicht zwingend von Hitler begeistert, aber eben dennoch an Kriegsverbrechen beteiligt und trieben diesen Vernichtungskrieg voran. Also wie gesagt, es kommt immer auf die Frage an, die man selber an die Quellen und an die historische Situation auch hat und ja, ob dann eben diese Einträge in den Karteikarten einem schon ausreichen. Ja.
Du hast ja eben geschildert, was hinter so einer Recherche eigentlich steckt und auch, wie kompliziert das sein kann. Und naja, ich stelle mal eine vielleicht etwas gemeine These in den Raum zu dieser Begeisterung, dass man jetzt diese Tools zur Verfügung hat. Man gibt da den Namen vom Uropa ein und entweder taucht er auf oder er taucht nicht auf. Und wenn er nicht auftaucht, sagt man, juhu, Opa war kein Nazi. Und wenn er dann auftaucht, sagt er, ach scheiße, der war doch ein Nazi. Und das ist ja dann eine relativ einfache Antwort. Und du hast es auch eben erwähnt, die Leute, die in der Partei wissentlich und willentlich waren, die sind ja auch schon alle, wenn sie noch leben, sehr, sehr alt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit diesen Leuten sich dann konfrontiert, ist ja auch relativ gering. ist das vielleicht auch jetzt erst hochgekommen, weil man jetzt eben nicht mehr diese Konfrontation im Zweifelsfall durchführen muss?
Ja, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor dabei ist, also der allgemeine zeitliche Abstand, aber auch das Ableben der Beteiligten sozusagen. Also damit nehmen teilweise auch Loyalitäten ab und das ja vereinfacht sozusagen für einige dann doch bestimmte Fragen zu stellen. Also auch Abhängigkeitsverhältnisse bestehen da eben nicht mehr. Und ich glaube auch durchaus, dass jetzt, sagen wir, dieser Online-Stellung so ein gewisser Druck vielleicht entstanden ist, weil ja alle jetzt nachgucken können, wer war denn NSDAP-Mitglied und wer nicht. Also ob jetzt mit oder ohne biografischen Bezug. Das heißt aber, wenn ich jetzt die Daten habe über jedwegliche Person, dann kann ich über die nachgucken. Und da haben das vielleicht viele dann vorgezogen, das schnell nochmal zu erledigen, weil das vielleicht auch unangenehm sein kann, wenn jemand mal nachfragt, weißt du das denn, ob jemand Mitglied war, ob dein Urgroßvater zum Beispiel Mitglied war. Und ich glaube, das kann auch so eine gewisse Scham erzeugen, das vielleicht nie gefragt zu haben, ja. Und dass deswegen vielleicht auch viele nochmal schnell da nachschauen. Und ich glaube, es wird sich im Weiteren dann zeigen, wer das dann wirklich genauer wissen will. Und tatsächlich spielen, glaube ich, diese Suggestionen dann, die dann teilweise aus den Überschriften erlangen, dann auch eine gewisse Rolle, dass man dann einfach schnell klären will, ja, ne, A oder B, war jemand Nazi oder nicht? Und alles darüber hinaus interessiert einen dann eventuell auch nicht mehr, ne? Und ich glaube auch, dass ja teilweise die öffentlichen Ansprüche und der Beruf des Historikers sich da so ein bisschen widersprechen. Also die Erwartung ist ja teilweise schon die einer Vereinfachung und Vereindeutigung, und HistorikerInnen geben aber niemals einfach Fakten wieder, sondern interpretieren die auch, setzen sie in Bezug zur Gegenwart, und so lässt sich dann eben beschreiben, wie es so geworden ist, wie es heute ist. Und das bedeutet aber auch immer eine Verkomplizierung eigentlich notwendigerweise. Und ja, HistorikerInnen schrecken in der Regel diese Komplexität nicht, sondern schöpfen eben aus ihr. Und da besteht vielleicht so ein gewisser Widerspruch auch. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass es eben bis heute nicht so ist, dass sich Familiengeschichte mit wenigen Klicks klären lässt. Wie gesagt, vieles ist auch noch gar nicht online. Und dennoch ist es natürlich jetzt ja die Vergesellschaftung, wenn man so will, eines gewissen Wissensbestands. Also wie gesagt, alle können jetzt nachgucken und man muss dafür eben auch keinen biografischen Bezug selbst haben. Also das ist erstmal frei verfügbares Wissen, wer war NSDAP-Mitglied, wenn man denn den Namen weiß und vielleicht noch das Geburtsdatum. Also auch das Ende einer Geheimniskrämerei. Und gleichzeitig kann man natürlich sagen, wäre Deutschland jetzt der vielbesagte Erinnerungsweltmeister, ne, hätten wir die Vergangenheit so gut aufgearbeitet, dann wären diese Recherchetools natürlich auch völlig uninteressant 2026. Deswegen glaube ich, es muss eigentlich Teil jeder Auseinandersetzung jetzt sein, sich die Frage zu stellen, warum wusste man das eigentlich bis jetzt nicht? Warum hat die Verdrängung so lange angehalten? Also ich glaube, dass in Deutschland eben sehr viele mit Mythen und Zerrbildern groß geworden sind, mit auch teilweise einfach Lügen und daraus entstehenden Fantasien, dass diese NS-Erbschaften eigentlich virulent sind, also dass sie sich ausdrücken in Gefühlen, in Ideologien, in Verhaltensmustern, und das ist eben genau das, womit man sich jetzt kritisch beschäftigen kann, und da kann die NSDAP-Kartei vielleicht ein erster Anhaltspunkt sein, vielmehr nicht. Und ich erlebe eben in meiner Arbeit sehr deutlich, dass es sich dabei nicht, wie Harald Welzer sagte, um eine kalte Geschichte handelt, sondern dass das die Menschen durchaus ja sehr stark auch emotional bewegt. Und ich denke, solange diese Dinge nicht aktiv bearbeitet werden, ist die deutsche Gesellschaft eben eine postnationalsozialistische, und das wird wahrscheinlich auch noch einige Generationen so bleiben. Also Fritz Bauer, der damalige Staatsanwalt, hat mal gesagt, dass die Zivilisation nur eine sehr dünne Decke sei, die sehr schnell abblättere. Und das ist ja vielleicht auch das, was wir gerade so ein bisschen erleben. Und letztendlich geht es, glaube ich, dabei einfach um sowas wie Emanzipation und Mündigkeit, aber auch um Verantwortung, also individuell, aber auch als Kollektiv, eben als ganze Gesellschaft, ne? Und da würde ich auch gleichzeitig sagen, in vielen Fällen besteht da auch keine Eile mehr, da eben viele Dinge auch irreversibel verpasst wurden, also die Opfer zu entschädigen, die Täter zu bestrafen und so weiter, also sich den unmittelbaren Folgen des Nationalsozialismus zu widmen. Und das gilt aber auch für diese Recherchetools. Ja, also auch da, wie gesagt, würde ich sagen, da besteht jetzt nicht so starke Eile, da wäre es doch gewinnbringender, wenn solche Dinge dann auch einigermaßen verlässlich funktionieren. Und ja, wie gesagt, es wird sich, glaube ich, zeigen, wer jetzt die Dinge wirklich wissen will. Ich denke, also ich sehe das relativ pragmatisch, dass von diesen großen Wellen auch immer etwas übrig bleibt, dass da Menschen da nochmal tiefer einsteigen. Ja, 2026, also 81 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus, so könnte man etwas großwillig sagen, entdeckten die Deutschen, dass es eine NSDAP gab und dass sie eine Partei angelegt hatten, die teilweise heute noch verfügbar ist und dass da eben teils die eigenen Verwandten Mitglieder waren.
In unserer letzten Folge haben wir über den Urgroßvater in der Wehrmacht gesprochen. Wenn ich jetzt, unabhängig davon, ob der Name in der Mitgliedskartei aufploppt, wenn ich sie beim Spiegel oder bei der Zeit eingebe, aber angenommen, ich möchte ein relativ umfassendes Bild davon bekommen, was meine Vorfahren, bei mir wären es dann von der Zeit her die Urgroßeltern, in der NSDAP vielleicht gemacht haben. Wie kriege ich ein möglichst umfangreiches Bild? Was brauche ich alles an Quellen? Welche Schritte muss ich durchführen?
Prinzipiell gibt es dann natürlich die verschiedenen Außenstellen des Bundesarchivs, die dafür in Frage kommen. Also das Bundesarchiv in Tegel mit den Beständen zur Wehrmachtsgeschichte von Personen und eben die, wie gesagt, recht breiten Bestände auch des Bundesarchivs in Lichterfelde zur NSDAP, zu den Gliederungen, zu anderen NS-Organisationen, zu Polizeiverbänden zum Beispiel, aber auch zu Dienststellen in den besetzten Gebieten zum Beispiel, zu den Zivilverwaltungen und vieles, vieles, vieles mehr. Also das ist eigentlich immer der erste Schritt. Dann kann man sich natürlich sehr viel weitere Dinge hinzuziehen. Es lohnt sich immer, die Entnazifizierungsakten sich anzuschauen, die in den Landesarchiven liegen, wobei ich da gleich wieder sagen würde, ne, wenn die Zeit eben titelt, jetzt liegen alle Fakten offen, dann würde ich da nochmal sagen, man muss natürlich sehr kritisch auf diese Akten gucken, die vor allen Dingen ja einen Eindruck geben, als hätte es eben keine überzeugten Nationalsozialisten gegeben, die aus einem bestimmten Kontext entstanden sind, die man wirklich auch dementsprechend lesen und interpretieren muss. Und darüber hinaus gibt es eigentlich ja Dutzende bis Hunderte Archive, die für so eine biografische Recherche in Frage kommen. Das hängt dann auch immer sehr vom eigenen Lebensweg ab. Interessant kann natürlich auch immer sein, welche Berufe jemand ausgeführt hat und ob derjenige oder diejenige vielleicht auch sogar in der Kriegszeit diesen Beruf weiter ausgeführt hat. Ne? Also bei Männern, die ja wehrpflichtig waren, bedeutet das dann, jemand wurde UK gestellt, nannte man das, also war unabkömmlich und konnte dann weiter im Betrieb arbeiten. Und das ist natürlich in sich dann auch nochmal interessant. Ne? Was für eine Tätigkeit ist das? Und wie wurde die ausgeführt? Und wie hat das vielleicht auch zur Aufrechterhaltung dieses Krieges beigetragen?